Bertolt Brecht, Glossen zu einer formalistischen Realismustheorie. Wer den Realismus nicht rein formalistisch definiert, als das, was um die 90er Jahre auf dem Gebiet des bürgerlichen Romans unter Realismus verstanden wurde, der kann gegen solche Techniken der Erzählung wie Montage, innerer Monolog oder Verfremdung alles Mögliche einwenden, nur nichts vom Standpunkt des Realismus aus. Selbstverständlich kann es inneren Monolog geben, der als formalistisch zu bezeichnen ist, aber auch solchen, der realistisch ist. Und mit Montage kann man die Welt schief darstellen und auch richtig, das ist kein Zweifel. Bei den reinen Formfragen soll man nicht allzu unbedenklich im Namen des Marxismus sprechen. Das ist nicht marxistisch. Nicht verwechseln sollte man Montage mit jener technischen Ungeschicklichkeit, durch die in ganz konventionelle Erzählung längere Partien Theoretisches eingesprengt werden, Meinungen des Verfassers, Leitartikel, Schilderungen, die für die Erzählung ohne Belang sind. Mit diesem Kunstfehler hat die Montage gar nichts zu tun. Der Vorschlag, die Romane des Balzac und des Tolstoi zu studieren, ist nicht schlecht. Diese Schriftsteller entwickeln tatsächlich einige sehr wichtige Techniken für realistische Darstellung. Es ist übrigens ein fast unbegreiflicher Denkfehler, jemandem, der vorschlägt, unter den Darstellungsmitteln von Schriftstellern eine Auswahl zu treffen, ohne weiteres vorzuwerfen, er wolle die betreffenden Werke zersäbeln, den Werken geschieht da gar nichts. Die historische Forschung hat sie natürlich als Ganzes zu betrachten, für sie sind sie nicht ein Haufen technischer Mittel, das ist klar. Aber der technisch lernende Schriftsteller geht von einem anderen Gesichtspunkt aus an die Werke früherer Generationen und anderer Klassen heran. Das ist ebenfalls klar. Bemerkungen zum Formalismus. Erstens. Der Kampf gegen den Formalismus in der Literatur ist von größter Bedeutung, keineswegs nur Sache einer Phase. Er muss in aller Breite und Tiefe ausgekämpft werden, eben nicht nur formell, damit die Literatur ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen kann. Bei einer Bemühung, die der Liquidierung von leeren Formen, nichtsbesagenden Sagen gilt, ist es wichtig, dass die Formen keinen Augenblick von den gesellschaftlichen Funktionen getrennt, von ihnen abgesondert, anerkannt oder verworfen werden. Was ist Formalismus? Das proletarische Schrifttum bemüht sich, von alten Werken formal zu lernen. Das ist natürlich. Es wird erkannt, dass man nicht einfach vorhergegangene Phasen überspringen kann. Das Neue muss das Alte überwinden, aber es muss das Alte überwunden in sich haben, es aufheben. Man muss erkennen, dass es jetzt ein neues Lernen gibt, ein kritisches Lernen, ein umformendes, revolutionäres Lernen. Es gibt Neues, aber es entsteht im Kampf mit dem Alten, nicht ohne es, nicht in der freien Luft. Viele vergessen das Lernen oder behandeln es verächtlich als Formsache und einige behandeln das kritische Moment als Formsache, als etwas Selbstverständliches. Es kommt zu komischen Haltungen. Leute loben den Inhalt eines bestimmten Werkes und lehnen seine Form ab, andere verfahren umgekehrt. Stoff und Inhalt werden verwechselt, die Tendenz des Autors steht im Widerspruch zu der Tendenz seines Stoffes. Der Realismus wird mit Sensualismus gleichgesetzt, obgleich es natürlich ganz unrealistische sensualistische Werke gibt und ganz realistische unsensualistische Werke. Eine plastische Beschreibung gilt vielen als nur auf sensualistischer Basis herstellbar. Alles andere nennen sie Reportage, als ob es nicht auch plastische Reportage gäbe. Die Gestaltung wird als rein formale Angelegenheit hingestellt. Bei der Verurteilung der Montage kommen manche, da sie diese nicht tatsächlich untersucht haben, ihren Wirkungskreis nicht abgesteckt, ihre Leistungen nicht beachtet haben, in die gefährlichste Nähe von Blut und Boden und einer anrüchigen Metaphysik des Organischen. Mit einem rein ästhetischen Vokabular versucht man, den Ästhetizismus zu bekämpfen, nur auf Formen bedacht, dem Formalismus auf den Leib zu rücken. Die Literatur hat nur noch die Aufgabe, Literatur zu sein. Die Aufgabe der Schriftsteller ist, ihre Formen zu verbessern. Man kann die nicht-euklidische Geometrie nicht gut verstehen, wenn man die euklidische nicht gelernt hat. Aber die nicht-euklidische Geometrie setzt auch mit der Kenntnis der euklidischen zugleich ein gewisses Nicht-mehr-Verstehen derselben voraus. Änderungen, die keine Änderungen sind, Änderungen der Form nach, Beschreibungen, die nur Äußerliches wiedergeben, aus denen man sich aber kein Urteil formen kann, förmliches Benehmen, Handeln, um der Form zu genügen, die Form zu wahren, Schöpfungen, die nur auf dem Papier stehen, Lippendienst, das alles ist Formalismus. Man sollte bei Begriffen in der Literatur sich nicht allzu weit von ihrer Bedeutung auf anderen Gebieten entfernen. Der Formalismus in der Literatur ist etwas Literarisches, aber nicht nur etwas Literarisches. Man kann zum Beispiel auch den Realismus nicht bestimmen, wenn man nicht an den Realismus, an realistisches Handeln, Urteilen, an Realisten auf anderen Gebieten denkt. Zweitens. Unser Kampf gegen Formalismus würde sehr schnell selber zu hoffnungslosem Formalismus, wenn wir uns auf bestimmte, historische, vergängliche Formen festlegten. Ein Beispiel. Wir finden in der Wirklichkeit des Hochkapitalismus nicht nur den Wunsch der Kapitalisten, die volle Entfaltung der Menschen zu vernachlässigen, sondern auch ihre Praxis, die sie tatsächlich verkrüppelt, einseitig macht, entleert und so weiter, also auch die verkrüppelten, einseitigen, entleerten Menschen. Wir können nicht den Schriftsteller, der solche Menschen schildert, einfach beschuldigen, er vertrete den Wunsch der Kapitalisten, er selber behandle seine Menschen wie ein Kapitalist. Natürlich entfaltet der Kampf um das volle Menschentum in den kämpfenden Menschen wieder die Menschlichkeit, aber das ist ein komplizierter Prozess und er findet eben nur bei den Kämpfenden statt. Der Schriftsteller, welcher bestrebt wäre, die Menschen lediglich anders einzuschätzen, als es die Kapitalisten tun und sie deshalb rund, harmonisch, seelisch rein schilderte, würde nur auf dem Papier runde Menschen formen. Er wäre ein schlimmer Formalist. Die Technik der Balzac macht aus Henry Ford keine Persönlichkeit von der Art des Vautrin, aber was schlimmer ist, sie gestattet nicht, die neue Menschlichkeit des klassenbewussten Proletariers unserer Zeit zu gestalten. Upton Sinclairs Technik ist nicht zu neu, sondern zu alt für solche Aufgaben. Das ist nicht zu wenig Balzac, sondern zu viel Balzac. Wir machen einen schweren Fehler, wenn wir die Bemühungen, den Genuss am Balzac zu lehren, durcheinanderbringen mit den Bemühungen, Bauvorschriften für neue, zeitgemäße Romane aufzustellen. Für das Erstere ist es nötig, die Romane des Balzac als Ganzes zu nehmen. Wir müssen uns in seine Zeit einfühlen können, wir müssen sie als ein abgeschlossenes, rundes, eigenes betrachten und dürfen nicht im Einzelnen Kritik üben, Details beurteilen und so weiter. Um Bauvorschriften aus diesen Romanen auszuziehen, müssen wir ebenfalls eine Einfühlung in diese Zeit bewerkstelligen, aber doch auch technische Gesichtspunkte gelten lassen. Wir verwandeln uns in Kritiker, wir lesen als Konstrukteure. Drittens. Ein eigentümlicher Hang zum Idyllischen zeigt sich in der Betrübnis Lukaschs über die Sprengung der klassischen bürgerlichen Erzählung des Balzac durch Schriftsteller wie Dos Passos. Er sieht nicht und will nicht sehen, dass der moderne Schriftsteller eine Erzählungsart nicht brauchen kann, welche wie die Balzac'sche der Romantisierung der Konkurrenzkämpfe des nachnapoleonischen Frankreich diente. Wie bekannt verweist Balzac nachdrücklich auf die Anregung, die er aus den Indianergeschichten Coopers geschöpft hat. Es bedeutet eine für einen Klassenkämpfer wie Lukasch erstaunliche Verniedlichung der Geschichte, wenn er aus der Literaturgeschichte den Kampf der Klassen beinahe völlig entfernt und in dem Abstieg der bürgerlichen Literatur und dem Aufstieg der proletarischen zwei völlig getrennte Phänomene sieht. In Wirklichkeit zeigt sich der Abstieg des Bürgertums in der elenden Aushöhlung seiner formal immer noch realistischen Literatur und zeigen Werke wie die Dos Passos'schen trotz ihrer Zertrümmerung der realistischen Formen und in ihr den Durchbruch eines neuen Realismus, möglich durch den Aufstieg des Proletariats. Hier wickeln sich Kämpfe ab, nicht bloße Ablösungen. Die Übernahme des Erbes ist kein kampfloser Vorgang. Da werden nicht einfach Formen geerbt nach dem Tode des Erblassers, der infolge von Altersschwäche einer natürlichen Dekadenz seiner Kräfte eintrat. Viertens. Mitunter sehen wir, eine literarische Epoche betrachtend, mehrere Gruppen von Literaten bei sehr verschiedener Tätigkeit. Während eine Gruppe die sozialen Spannungen geflissentlich außer Acht lässt und ihre Abbilder der Schicksale von Personen so konstruiert, als gäbe es diese Spannungen nicht, weist eine andere Gruppe geflissentlich nach, dass es die Spannungen nicht gibt. Eine dritte nimmt sie als gegeben und natürlich, unvermeidlich, unbeseitigbar. Eine vierte Gruppe arbeitet sie heraus, ergreift Partei, macht Vorschläge mehr oder weniger radikaler Art zu ihrer Beseitigung. Eine fünfte Gruppe berauscht sich an der Anrüchigkeit der Vertuschung. Es gibt natürlich noch andere Gruppen. Sie arbeiten gleichzeitig unter den verschiedensten Parolen, die ihre Beziehung zueinander nicht sehr deutlich oder gar nicht erweisen. Und mitunter gibt es Literaten, die allen diesen Gruppen oder einigen zugleich angehören, das heißt in ihren Arbeiten bald diesen, bald jenen Standpunkt einnehmen. Der Faschismus ist der große Formalist. Er macht Planwirtschaft, aber seine Planung beseitigt nicht die anarchische Produktionsweise, sondern stabilisiert sie. Er produziert fieberhaft, aber Zerstörungsmittel. Er beseitigt den Klassenkampf nicht, indem er die Klassenstände beseitigt, sondern die Standesvorurteile. Und so weiter und so weiter. Er bekämpft die Arbeitslosigkeit, welche die Massen zum Hunger verdammt. Er schafft Arbeit und sie verdammt die Massen zum Hunger. Er rehabilitiert die Ehre des deutschen Volkes, indem er dieses Volk in zwei Gruppen verwandelt, die Schänder und die Geschändeten. Er verspricht sie zu Herren der Welt zu machen und macht sie zu Sklaven einer kleinen Clique. In riesigen Plebisziten unterwirft er sich der Stimme des Volkes, das er unterworfen hat. Das Regime legt den allergrößten Wert auf seine Volkstümlichkeit. Es spricht unaufhörlich und immer zum Volk und vom Volk. Es zählt alles zum Volk, außer dem, was es nicht dazu zählt, das, wenn man es zählt, sich als Volk herausstellt. Wir tun also gut, den Begriff des Volkstümlichen mit der allerschärfsten Kritik anzuwenden. Denn wir repräsentieren ja das Volk, das hier der Form nach repräsentiert wird in Wirklichkeit. Wir sind vertrieben worden, weil wir es vertraten. Wir betraten die Nachbarländer, geschändet im Namen der Ehre, auf der Flucht vor den Horden, die uns auf dem Fuße dorthin folgen werden. Der Form nach sind wir keine Deutschen mehr. Es ist klar, dass wir dieses Regime nicht nur der Form nach bekämpfen, das von diesem Regime unterdrückte Volk nicht nur der Form nach in seinem Kampf unterstützen dürfen. Es genügt nicht zu protestieren und im Übrigen seiner Beschäftigung nachzugehen. Das wäre ein schlimmer Formalismus. Und wir müssen wissen, dass die literarische Tätigkeit viele Verführungen zum Formalismus bietet. Zwischen der vertriebenen deutschen Literatur und dem unterdrückten deutschen Volk ist ein Anschluss erfolgt, der gemeinsame Feind hat ihn bewerkstelligt. Er hat eine Schicksalsgemeinschaft geschaffen. Im Punkt der gemeinsamen Leiden ist der Anschluss nicht nur einer der Form nach. Aber unsere Arbeiten zeigen diesen Anschluss oft nicht tief genug. Wir wissen das oder sollten es wissen. Auch unser Volksbegriff ist nicht immer real genug. Immer noch sehen viele von uns ungenau, was das Volk ist, und jeder von uns ist imstande, sich darüber zu täuschen und darüber Täuschung zu erzeugen. Manche meinen, es handle sich nur darum, einfach zu sprechen, und dann gehen sie nur den Kompliziertheiten aus dem Weg. Andere sprechen kompliziert und gehen den großen, einfachen Grundwahrheiten aus dem Weg. Das Volk versteht nicht komplizierte Ausdrucksweise. Und die Arbeiter, die Marx verstanden haben? Rilke ist zu kompliziert für die Massen. Und die Arbeiter, die mir sagten, er ist zu primitiv?